Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Die richtige Kindererziehung, das gibt's gar nicht. Aber trotzdem wird über den Stil des Erziehens immer wieder heftig diskutiert. Aber ob Eltern die Bedürfnisse ihrer Kinder ins Zentrum des gemeinsamen Lebens stellen oder doch klare Grenzen setzen, das ist gar nicht das Entscheidende, sagt der Kinderarzt und Bestsellerautor Herbert Renz-Polster. Sondern auf die Flügel kommt es an. Das ist auch der Titel seines neuen Buches und damit ist er gleich bei uns zu Gast. Auf die Flügel kommt es an, so der schöne Titel, den Bestsellerautor Herbert Renz-Polster seinem neuen Buch gegeben hat. Er ist von Hause aus Kinderarzt und er befasst sich seit vielen Jahren mit der kindlichen Entwicklung und hat darüber nicht nur medizinische Fachbücher geschrieben, sondern auch erfolgreiche Sachbücher und Elternratgeber. Und ich freue mich jetzt mit Herbert Renz-Polster über sein neues Buch sprechen zu können. Guten Morgen, herzlich willkommen.
Ja, ebenfalls. Ich bin begeistert. Ja.
Die Flügel im Titel Ihres Buchs, die sind mir auch gleich beim ersten Aufblättern wieder entgegengeschlagen, denn Sie nennen da Kinder Wurzelflügelwesen. Das ist ja ein starkes, auch in sich widersprüchliches Bild. Was stellen Sie sich da genau drunter vor?
Ja, ich meine, wir wissen ja, wenn wir mit Kindern leben, wie wichtig für die so diese guten, normalen, funktionierenden Beziehungen sind. Einfach so, wie wir als Erwachsene auch wissen, wenn es mit den Beziehungen klappt, dann können wir uns wohlfühlen. Aber dann geht's ja weiter. Wir wollen uns ja nicht nur wohlfühlen und die Kinder erst recht nicht, die wollen ihre Entwicklung betreiben. Dann geht's los. Wenn sie sich ermutigt fühlen, dann wollen sie die Welt erkunden, dann wollen sie experimentieren, dann wollen sie wachsen, dann wollen sie eintauchen in ihre Erfahrungswelten.
Und das ist
die Flügel dazu.
Das sind ihre Flügel. Das ist die ganz frühe Kindheit, der Sie sich in dem Buch jetzt auch nochmal widmen. Diese Autonomiephase bzw. Flügeljahre nennen Sie das ja. Das ist für Eltern, ich erinnere mich noch gut, oft eine sehr, sehr fordernde Phase. Warum ist das eigentlich so? Was passiert da genau beim Kind?
Ja, ist vielleicht sogar die bunteste Phase. Natürlich, wir sehen es manchmal von der negativen Seite. Ja, die ganze Autonomie, Konflikte und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich auch die Zeit, wo die Kinder mit großen Augen sozusagen gucken, wie läuft die Welt, wie läuft es bei dir, wie läuft es in der Familie und so. Und also das dürfen wir auch nicht vergessen. Die sind da wirklich auf vielen Ebenen unterwegs. Was es vielleicht so konflikthaft macht, das ist, dass die Kinder jetzt ja sozusagen Besuch bekommen von ihrem eigenen Ich, ja, eine ganz neue Instanz, die ihnen jetzt Ziele vorgibt, die sie unbedingt erreichen wollen, weil, indem sie die Ziele erreichen, natürlich auch ganz, ganz viel passiert. Ja, da kommt man natürlich dann oft in Konflikte mit den Zielen der Familie zum Beispiel. Dass der Laden laufen muss, dass man morgens halt in die Kita gehen muss und so weiter. Und das macht es so schwer. Ja. Zwei gute Ziele, aber irgendwie passen sie nicht in unserem Kulturraum zumindest oft nicht so wirklich gut zusammen.
Ist das nicht, habe ich mich beim Lesen gefragt, schon so der Auftakt zu dem, was dann später in der Pubertät erst so richtig losgeht? Also so die Ablösung, der Abflug, die Kinder loszulassen. Haben Sie den Eindruck auch über Ihre viele praktischen Jahre und wenn Sie bei Vorträgen sind, dass das heute vielen Eltern schwerer fällt als früher?
Also beides sind so ein bisschen so Knotenpunkte der Entwicklung, wo unglaublich viel zusammengepackt ist auf eine relativ kurze Entwicklungszeit. Und deshalb schäumt es da sozusagen. Aber ich vergleiche es doch nicht so ganz. Also die Autonomiephase in der Kleinkindzeit ist ein bisschen anders. Der Blick in die anderen Kulturen wird da ein bisschen ordnend wirken. Da ist zum Beispiel die Pubertät oft überhaupt kein Thema. Ja. Ganz einfach, weil die Jugendlichen da schon in sich eine Welt haben, in der sie Erfolgserlebnisse haben, in der sie wichtig sind, in der sie einen Beitrag machen. Die scharren nicht mit den Hufen des Arbeitsmarkts sozusagen, sondern die sind schon mittendrin. Ja. Deshalb gibt es viel weniger Konflikte. Während in der Autonomiephase gibt es rund um die Erde eigentlich immer wieder Konflikte mit den kleinen Kindern. Also ich glaube nicht, dass es das gleiche Thema ist, aber natürlich schon auch beides dreht sich dann in unserem Kulturraum stark um das Thema selbstständig werden.
Und jetzt ist interessant, also Sie haben schon den Bezug zu anderen Kulturen hergestellt, aber Sie beziehen sich auch auf die ganze Menschheitsgeschichte, also auch auf die Evolutionsbiologie. Was ist daran für Sie so überzeugend, dass man Kinder nicht in jeder Generation quasi neu erfindet?
Ja, so ist es doch. Die Kinder haben eigentlich eine Entwicklung angelegt, die überall ähnlich läuft. Und ich finde es interessant, wenn man gerade diese Kleinkindphase betrachtet, dass die Konflikte, die wir hier haben, die sind schon wirklich, muss man sagen, so ein bisschen überhitzt. Also da, wir haben hier alles wie in einem Dampfdrucktopf. Ja, stell dir vor, hier spielen sich die Konflikte ja oft ab mit einer primären Bindungsperson. Ja, das ist meistens die Mama. Die ist Heilige und gleichzeitig aber auch ist sie die Regelsetzerin, die Hüterin der Keksdose, sie ist die liebende Vorleserin und so weiter. Also totale Rollenkonflikte. Das ist jetzt in anderen Kulturen oder so, wie es gedacht ist eigentlich, Kinder sind eigentlich sonst in einem Netz eher von Bindungen und von Beziehungen, wo sie dann von verschiedenen Seiten sozusagen das Leben kennenlernen. Und dadurch werden sie auch so ein bisschen, sagen wir mal, die Konflikte nicht so scharf und nicht immer mit der gleichen Person. Das macht es bei uns unglaublich schwierig, ja. Das hat nicht dann noch eine Oma, die halt schnell mal, ach komm, ey, pullen hier zusammen Bohnen, ich erzähl dir eine Geschichte oder so, sondern da geht's dann voll all in, ja. Da ist alles wirklich Dampfdrucktopf.
Also auch so diese Idee, dass es eigentlich ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen. Ne? Die Kleinfamilie, wie sie heute oft ja strukturiert ist, so Vater, Mutter, Kind oder vielleicht zwei Kinder, da ist die Überforderung doch ein bisschen vorprogrammiert.
Ja klar, und dazu kommt ja noch, dass die Kinder ganz stark jetzt in dieser Zeit dann, in ihren Kleinkindjahren schon eigentlich eingenordet sind in klare Abläufe. Die sind ja, wir haben ja heute, wir nennen es pädagogisierte Kindheiten, das heißt, es geht ganz stark um die Bildung oder eine bestimmte Form von Bildung in Einrichtungen. Das heißt, die Kinder müssen dann auch dort nach einem bestimmten Programm und Zielen von Erwachsenen laufen. Und wenn man den Tag einmal analysiert von einem typischen Kleinkind, sagen wir ein dreijähriges, vierjähriges, fünfjähriges Kind hier, erinnert so ein bisschen an eine Erwachsenheit. Also mehr Erwachsenheit als Kindheit, weil es eben getaktet ist, zeitlich getaktet. Und Kinder haben es schwer mit den Übergängen, ja. Jetzt mal kurz Schuhe anziehen, um los. Und warum eigentlich, fragt sich das Kind, ja. Also das heißt, die Kinder haben es wirklich, wirklich schwer und wir müssen unglaublich, ach, wie soll man sagen, verständnisvoll sein und auch wissen, wir können unser Bestes tun und es wird nicht wirklich super, super toll funktionieren. Und trotzdem ist es klasse.
Und dieses Bild der Bindung, Flügel geben, das Sie da benutzen, das habe ich auch so ein bisschen als Plädoyer für mehr Leichtigkeit gelesen. Habe ich das richtig gelesen?
Ja, für mehr Leichtigkeit, auch für mehr vielleicht einen Blick auf die Kinder, wenn wir nämlich genau hinschauen. Wir denken ja manchmal, Kinder brauchen einfach Bindung, ja, also viel Kuschelwärme, viel Liebe, viel Umsorgtsein und so weiter, ja, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite brauchen sie einfach viel Autonomie. Und unter Autonomie verstehen wir dann manchmal, ach, lass sie einfach machen, lass sie Entscheidungen treffen und so weiter. Aber so einfach ist es nicht, wirklich. Die beiden Elemente, die fügen sich nicht so gut zusammen, nämlich weil, was die Kinder wirklich brauchen, ist ja auch ihren Übungsraum, wo sie auf der eigenen Spur, im eigenen Rhythmus, nach eigenen Spielideen, ja, das ist ja wirklich das Spielerische, das die Kinder brauchen, auch unter anderen Kindern, dass sie da dann sein können. Also vieles läuft, wenn man so will, über das, dass die Kinder die ganze Zeit mit den Hufen scharren, um ihre eigenen Kompetenzen aufzubauen. Mhm. Ja, die wollen möglichst viel alleine machen. Sie werden sich melden, wenn sie Probleme haben, wenn sie Hilfe suchen. Und das ist auch mein Appell an die Eltern. Gebt den Kindern ganz viel Raum, Zeit und Übungsraumgelegenheiten, um ihr Ding zu machen. Greift dann ein, wenn sie sich an euch wenden, aber lasst sie tun und machen. Ja.
Aber da gibt's ja auch die Kehrseite. Sie haben ja als Kinderarzt jahrzehntelang auch mit sicher Eltern aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten zu tun gehabt. Und ich habe mich gefragt, ob die Kinder so eintakten und so überfordern, ob das nicht auch ein Klassenphänomen ist. Denn auf der anderen Seite sieht man ja auch viele Kinder, die mehr oder weniger den ganzen Tag sich selbst überlassen sind mit Handy oder iPad, wo eben keine Förderung stattfindet.
Komplett, ja. Und das ist natürlich die Kehrseite. Das heißt überhaupt nicht, wenn ich sage, lass die Kinder eintauchen in ihre Spielwelten, dann heißt es überhaupt nicht, dass du als Eltern nicht den Rahmen vorgibst, ja, so wie wir den Kindern kein Zuckerwasser geben, sondern gesunde Sachen. So ist auch unsere Aufgabe, dass der Rahmen, in dem die Kinder sich entwickeln, dass der passt. Weil sonst laufen wir absolut in die Falle. Und da ist mir wichtig, dass wir als Familien verstehen, wir als Eltern, wir sind für diesen Rahmen verantwortlich. Das können nicht die Kinder schaffen. Das sind wir, die den Kindern diese Orientierung geben. Und das bedeutet absolut, dass wir manchmal Nein sagen, an anderen Stellen wieder. Ja, wie es sich eben ergibt aus einem guten Leben, das wir für uns als Familie gestalten wollen. Ja, und da kommst du als Mama mit rein mit deinen Interessen, der Papa mit seinen, wenn er da ist, mit seinen Interessen, die Familie als Ganzes. Und daraus entstehen Grenzen und Freiheiten. Ja, und das nenne ich Orientierung. Und die müssen wir unbedingt den Kindern geben, weil nur in diesem Rahmen wird die Autonomie, die sie suchen, dann nachher zur Entwicklung.
Das zeigen Sie auch ganz eindringlich, finde ich, dass wenn Eltern jetzt sich nur noch auf die Bedürfnisse ihrer Kinder orientieren und ihre eigenen oder auch ihren Selbstwert, ihren Respekt vor sich selbst hin anstellen, da haben Sie auch ganz schön abschreckende Beispiele, wenn Eltern eben berichten, wie ihre Kinder sie wie Dienstboten behandeln. Da ist wohl irgendwas ein bisschen missverstanden worden mit dieser bedürfnisorientierten Erziehung.
Total. Also wenn dir die Freude verloren geht, wenn du dich selber nicht mehr gut fühlen kannst, du, dann ist wie im Job, ja, wie wir Erwachsene, wie wenn wir da keine Freude haben und wir sind irgendwie so, an uns wird immer die Schuhe abgeputzt sozusagen. Ja, da werden wir dann wirklich richtig unglücklich. Und das ist bei den Kindern genauso. Die Kinder sind dadurch auch nicht glücklich und bei uns auch. Also ich sage immer den Eltern, folge auch deiner Spur der Freude, deiner Spur der Begeisterung. Die legen wir manchmal ab, weil wir denken, wir müssen für die Kinder sorgen. Ja, das heißt nicht, wenn wir ein Baby haben, dass wir uns nicht total darauf einstellen, auf dieses Kind. Aber langfristig ziehst du nicht einfach in das Leben deines Kindes um, sondern du bleibst in deinem Leben, weil sonst wird es nicht funktionieren.
Haben Sie eigentlich den Eindruck, Herbert Renz-Polster, dass die Eltern, wenn sie so auf Vorträgen oder so mit Leuten sprechen, dass die irgendwie ein bisschen ratloser geworden sind? Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern Erziehungsratgeber gelesen hätten oder sowas. Was ist da passiert eigentlich? Hat die allgemeine Verunsicherung, die unübersichtlicher gewordene Welt, schlägt die auch da auf die Erziehung durch?
Ja, vielleicht auch, dass wir mehr Ideale haben. Also sozusagen, wir wollen es an allen Stellen wirklich super machen und besser machen und so weiter. Also das ist sicher auch eins. Und gut, das kann man gut verstehen. Man will gut leben, man will sein Leben gestalten. Das ist ja auch in anderen Bereichen. Wir suchen auch im Bereich Wellness ganz viel nach Informationen oder im Bereich Selbstoptimierung und im Bereich Erziehung natürlich auch. Das ist also für mich nur ein Teil von dem ganzen Lebensgestaltungswillen, bei dem wir unglaublich viel Informationen suchen. Und Erziehung ist natürlich ein Punkt unter vielen. Mhm. Ja.
Und ich finde aber, dass man, wenn man Ihr Buch liest, fühlt man sich so ein bisschen entlastet, weil Sie sagen, ja, das ist alles gar nicht so schlimm, wenn es mal was schief läuft oder Streit aufkommt. Hauptsache, die Grundstimmung ist da das Familienfeuer. Das fand ich ein tolles Bild. Warum ist das so wichtig? Und wenn es mal nicht richtig lodert, dann sucht man sich eben doch mal Hilfe.
Ja, also ist doch wie bei unserem Leben. Manchmal ziehen Stürme durch, manchmal ist ein kalter Tag, manchmal ein warmer Tag. Und was entscheidet, ist letzten Endes das Klima. Ja, dass es nicht immer kalt ist, dass es nicht immer stürmt, dass nicht immer gewittert, das gehört auch manchmal dazu. Sondern, und auch nicht, dass es immer der heitere Frühlingstag ist, sondern einfach, dass das Klima insgesamt stimmt. Und ich glaube, das ist das Entlastendste, was ich Familien sagen kann. Guckt auf das Klima. Ja, manchmal läuft es schief, manchmal habt ihr ein Gewitter, manchmal kommt er nicht zusammen. Aber dann ist ja auch wieder Heilung möglich, dann ist ja wieder das Zusammenkommen möglich. Also auf das Klima kommt es an.
Herbert Renz-Polster, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Ebenfalls, danke.
Und das neue Buch von Herbert Renz-Polster ist unter dem Titel Auf die Flügel kommt es an, wie Eltern Orientierung geben und Kinder selbstständig werden, erschienen beim Belz Verlag. Ein Tisch mit Wasserglas und dazu ein Buch, aus dem vorgelesen wird, das ist längst nicht mehr alles, was literarische Bühnen so zu bieten haben. Denn oft gehen Lesungen längst ins Performative mit Musik, Talk oder sogar einer Art von Inszenierung. Was da noch so alles möglich ist, darum ging es jetzt bei einem Literaturfestival am Literaturhaus Köln. Da haben Schriftsteller, Performerinnen und Bücherfreunde 5 Tage lang diskutiert und erprobt, wie Literatur in Zeiten gesellschaftlich Umbrüche lebendig bleiben kann und auch Begegnungsräume schaffen. Barbara Geschwinde war für uns dabei.
Was bleibt dir anderes übrig, wenn du angegurtet in deinem Raumschiff sitzt und auf den atmosphärischen Wiedereintritt zurast?
Also setzen wir uns doch einfach mal hin.
Ich gebe zu,
Ich kam mit einer ganz einfachen Erwartung zu diesem Festival, wollte herausfinden, ob Literatur auf der Bühne noch überraschen kann. Oder ob wir uns längst in ritualisierten Formaten eingerichtet haben, in denen Lesungen klingen wie vor 20 Jahren, nur dass das Wasserglas heute vielleicht nachhaltiger produziert ist. Doch noch bevor ich überhaupt einen Platz suchen konnte, holt mich die erste Intervention im Foyer aus diesen Gedanken. 10 Arten, ein Raumschiff zu landen, so der Titel dieses literarischen Zwischenraums aus schwebenden Luftballons und nahbaren Sternen, irgendwo zwischen Performance, Lesung und spielerischem Andocken an eine andere Wirklichkeit. Es ist ein sanftes, aber bestimmtes Vergiss, was du über Lesungen zu wissen glaubst.
Einen schönen guten Abend. Ich habe die große Ehre, Ihnen einen der bekanntesten Dichter Deutschlands vorzustellen. Leider sind, wie ich sehe, die bekanntesten Dichter Deutschlands in Deutschland völlig unbekannt.
Ich finde, Sie wurden nicht ausreichend begrüßt heute. Das mache ich jetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrtes Publikum, liebe Gäste, liebe Gastgeber, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Monika, was für ein wunderbarer Text.
Mit Monika Rink und Sasa Stanisic wird sofort klar, dieses Festival will nicht nur Texte zeigen, sondern Haltung. Humor, Selbstironie, politisches Bewusstsein. Ihre Eröffnungsperformance ist weniger Begrüßung als vielmehr Einladung, anders zu hören und anders zu denken. Sie verhandeln die fragile Position von Sprache im gesellschaftlichen Geräuschpegel, die Verantwortung von Literatur für Dialog und die eines Publikums dafür, präsent zu sein. Ich merke in diesem Moment, ich bin nicht nur Zuschauerin, ich bin Teil einer Fragestellung.
Wie einladend sind wir gerade? Wie können wir einladender sein? Und welche Form der veranstalterischen Praxis ermöglicht diese Gastfreundschaft?
So die Festivalleiterin Svenja Reiner. Kindly invited. Das Motto wirkt plötzlich politischer, als es auf dem Papier klang. Denn eingeladen wird hier nicht nur in ästhetische Experimente, sondern auch in Debatten darüber, wer überhaupt vorkommt in literarischen Räumen. Wer fehlt? Und warum diese Räume überhaupt noch wichtig sind.
Es ist ein Podcast, aber es ist ein Live-Podcast. Wir nehmen auf, macht euch also bemerkbar, lacht, applaudiert, heckelt, buht, was auch immer, werft Dinge auf die Bühne.
Als die Autorin Rasha Kayat live eine Folge ihres Podcasts Vampire mit Theresia Mora aufzeichnet, geht es schon explizit darum, welche Formen brauchen wir, wenn die klassische Lesung nicht mehr reicht? Muss Literatur performativer werden, dialogischer?
Ich denke, dass die Formen sich immer mehr wegbewegen werden von der klassischen Lesung. Ich glaube, dass das Performative und das Dialogische des Ganzen in den Vordergrund treten wird.
Was mich beeindruckt, es geht nie um Show, um der Show willen. Immer steht die Frage dahinter, wie bleibt Literatur ein Werkzeug, um gesellschaftliche Brüche zu verstehen, ohne sich selbst zu verraten.
Gigi lernt Spanisch, Englisch, Französisch. 3 Stunden hintereinander.
Beim literarischen Stadtspaziergang durch Köln, geführt von Lea Maria Pohl als Irmgard Coins Gilgi, wird die Stadt zum Resonanzraum. Vergangenheit trifft Gegenwart, Prekariat trifft Ambition. Und die Frage, wer Zugang zu Sprache hat, wird plötzlich sehr konkret.
Man erzählt ja immer davon, dass ja, man irgendwie jede Schicht da so ein bisschen mitnehmen will und dass man das allen zugänglich machen will. Aber die Sprache von damals ist halt einfach nicht für alle zugänglich.
Hier im Gehen zeigt sich, was das Festival immer wieder versucht. Literatur nicht nur vorzulesen, sondern erlebbar zu machen. Und gleichzeitig nicht zu verschweigen, wo ihre Grenzen liegen. Es geht auch um strukturelle Fragen. Warum gibt es keine nationale Strategie für Literaturvermittlung? Wie sieht kulturelle Bildung aus, wenn sie divers, niedrigschwellig und widerständig sein will?
Es bräuchte eigentlich auch eine Bundeszentrale für literarische Bildung, die vielleicht dann niedrigschwellige Angebote macht, um die Leute zurück zur Literatur zu bringen.
Sagt Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag. Das Festival zeigt Mut, probiert viel aus. Manches funktioniert nicht. Die groß angelegte Veranstaltung über Gossip und Literatur bleibt seltsam unkonkret und unverbunden. Das Freitagabendprogramm mit Literatur und Karaoke ist eher Literatur mit einem Hauch von Karaoke. Aber genau das ist Teil des Ansatzes, erklärt Svenja Reiner.
Ich würde sagen, der Trial and Error, das Ausprobieren und das Experiment gehören genauso auf die Bühne wie die fertigen Abende, die auskuratierten Sachen und die gedruckten Bücher.
Und dann No Scribes, Die erste literarische Girlband. Was schnell nach Pop klingt, entpuppt sich als mehrschichtiges Spiel mit Körperbildern, feministischen Erzählungen und dem Aufwachsen in sexistischen Strukturen der 90er und Nullerjahre. Tanzend, singend, lesend fragen sie, was hat diese Popkultur aus uns gemacht und was können wir aus ihr zurückgewinnen?
Gehe dein Leben selbstbewusst an.
Als ich das Festival verlasse, merke ich, wie viel von meinen Erwartungen sich verschoben hat. Ich kam, um zu sehen, wie Literatur sich verändert. Ich gehe mit der Einsicht, dass es nicht nur um Formen geht, sondern um Gemeinschaft, politische Verantwortung, darum, Räume für Begegnung neu zu denken. Kindly Invited meint nicht nur, komm rein. Es meint, sei Teil davon.
Und Barbara Geschwinde war für uns Teil bei Kindly Invited, das am Literaturhaus Köln stattgefunden hat.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
So richtig spannende Krimis, die haben ja eigentlich immer etwas von einem Rätsel, auch wenn sie von gesellschaftlichen Abgründen erzählen, dann geht es in den meisten auch darum, Indizien zu sammeln, Spuren zu lesen und damit dann ein Verbrechen aufzuklären. Die Queen of Crime, Agatha Christie, dagegen, die hatte das Rätseln quasi ins Zentrum ihrer Krimis gestellt und diese Art von Krimis in etwas modernerer Erzählweise, die ist gerade wieder recht populär. Auch der Debütroman von Louise Haggerty, einer irischen Autorin, scheint nach diesem Muster gestrickt zu sein, denn in Fairplay, da trifft sich eine Gruppe von Freunden in einem Landhaus und am nächsten Morgen, da ist jemand tot. Sonja Hartl hat dieses Buch für uns gelesen. Sonja, das klingt schon nach so einem klassischen Landhauskrimi, oder?
Ja, es klingt nach einem Landhauskrimi. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben dieses Landhaus. Gut, es ist in Irland, nicht in England, aber das ist in diesem Fall nicht wichtig. Und wir haben eine Gruppe von Freunden, die veranstalten am Abend vorher sogar ein Krimi-Dinner, das ja auch diesen alten Rätselkrimis folgt. Und dann ist am nächsten Morgen der Bruder der Hauptfigur Abigail tot. Und dann beginnt der zweite Teil und da kommt ein Ermittler in dieses Landhaus. Das ist der Detektiv August Bell und er ist den Hercule Poirot dieser Welt nachempfunden. Und er beginnt zu ermitteln, aber diese Ermittlungen werden immer wieder unterbrochen von Passagen, die in der Erzählgegenwart spielen, in der Abigail mit dem Tod ihres Bruders zurechtkommen muss, mit allem, was es bedeutet. Und dadurch merkt man dann nach und nach, diese Ermittlungen finden in der Fiktion statt. Also es ist quasi eine Fiktion in der Fiktion.
Wie muss ich mir das vorstellen? Klingt jetzt erstmal irgendwie so, dass ich es mir nicht richtig vorstellen kann.
Ja, Louise Haggerty macht es ganz geschickt. Also sie stellt ihrem zweiten Teil Regeln voran, die sie zu Fairplay-Regeln ernennt. Und das sind drei Regelsätze, die es tatsächlich gab. Ende der 1920er Jahre wurden sie in Literaturzeitschriften veröffentlicht. Und die beschreiben sozusagen, wie diese Rätselkrimis, diese Golden Age-Krimis funktionieren. Da steht dann sowas wie, der Leser muss mitraten können und der Detektiv darf nie der Täter sein. Es muss eine rationale Erklärung geben. Und nach diesen Regeln macht August Bell seine Ermittlung und er reflektiert auch diese Regeln, während er ermittelt und sagt sowas, naja, laut Regel so und so werde ich das erst in Kapitel 22 herausfinden. Und dazu gibt es ganz viele inhaltliche Anspielungen. Es gibt auch zwei Hunde, die nach Agatha Christie-Figuren benannt sind. Und es ist auf der einen Seite sehr unterhaltsam und man kann dieses Spiel gut nachvollziehen. Man merkt aber auch, da steckt noch mehr dahinter.
Wahrscheinlich dann eben diese Auseinandersetzung mit Trauer und Tod, das hast du ja schon so angedeutet, aber andererseits eben diese verspielte Hommage an den Landhauskrimi, passt das so richtig zusammen?
Ja, das passt erstaunlich gut, denn diese Ermittlungen sind tatsächlich Abigails Versuch, dem Tod ihres Bruders einen Sinn zu geben, dem Ganzen so ein Narrativ zu geben. Und dafür sind diese Golden Age Krimis wirklich das perfekte Vehikel, denn sie waren zwischen den Weltkriegen sehr populär, in einer Zeit, in der viele Menschen mit Trauer und Tod zurechtkommen mussten, in der aber auch die gesamte gesellschaftliche Ordnung in Frage gestellt wurde. Und diese Krimis waren populär, weil sie versprechen, dass am Ende alles wieder gut ist. Die Ordnung ist wieder hergestellt, wir haben einen Tod aufgeklärt, alles ist wieder sauber verpackt. Und das möchte Abigail in ihrer Trauer, das ist auch total verständlich, aber natürlich findet sie es letztlich nicht.
Und ist denn dieses Verspielte mit den Formen und mit dieser Tradition, ist das jetzt nur quasi strukturell in diesem Buch angelegt oder auch sprachlich sichtbar?
Das ist auch sprachlich sichtbar. Sie versucht sich in diesen Krimi-Passagen an die Vorbilder anzulehnen. Die sind dann aber leider auch wie die Vorbilder so ein bisschen langatmig. Und da hätte sie für mein Empfinden noch ein bisschen kühner sein können. Und dass sie das kann, das zeigt die Gegenwartspassage. Da gibt es einen wirklich fantastischen Abschnitt. Da erinnert sich Abigail an das letzte Weihnachtsfest mit ihrem Bruder. Und sie schreibt diese Erinnerung nieder. Und dann schreibt sie nochmal nieder mit mehr Details. Und nochmal, das ist auch so im Text. Und dann am Ende streicht sie ganz viele von diesen Details wieder durch. Und da steht dann einfach nur, es war doch alles normal. Und das ist eine Passage, also vielleicht noch nicht mal eine Seite. Und die drückt ihre ganze Verzweiflung so eindrücklich aus. Es hat mich wirklich beeindruckt.
Und der ganze Krimi, hat dich das überzeugt, das ganze Konzept?
Überzeugt hat es mich. Ich hätte es mir noch ein bisschen extremer gewünscht. Aber was sie sehr clever macht, ist, dass diese Ordnung, die diese Golden Age Krimis versprechen, dieses von ihr sogenannte Fair Play, dass alles nach Regeln geschieht, dass alles berechenbar ist, dass alles kalkulierbar ist, das ist natürlich auch gleich die große Lüge dieser Krimis. Denn nach dem Tod eines Menschen ist nichts mehr gut. Und auch wenn man weiß, was passiert ist, ändert sich nichts daran. Und bei Mord oder Selbstmord wird man nie vollständig verstehen, was da jetzt eigentlich genau passiert ist. Und damit muss Abigail leben. Und wie sie das zum Ausdruck bringt mit dieser scheinbaren Harmlosigkeit von Rätselkrimis, das fand ich überzeugend und auch wirklich originell.
Also eine Empfehlung von Sonja Hartl, Louise Haggertys Kriminalroman Fair Play. Übersetzt hat das Buch Eva Bonnet. Erschienen ist es bei DTV und kostet 25 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Maike Angerer. Wir sind gerade im Stadtpark und das letzte Buch, was ich gelesen habe, das war von Arno Geiger, Unter der Drachenwand. Also spielt zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und Unter der Drachenwand, das ist ein Ort in Österreich, wo sich mehrere Personen dann zusammenfinden. Und das sind ganz verschiedene Personen und jeder lebt so sein Leben und kommt damit klar, was um ihn herum quasi passiert. Mir hat es sehr gut gefallen, eine gute Freundin hat es mir geschenkt. Ich fand es sehr, sehr berührend und so gut, dass ich es wirklich in einem Rutsch durchgelesen habe.
Maike Angerer liest in Wien Unter der Drachenwand von Arno Geiger. Erschienen ist dieser Roman bei DTV als Taschenbuch für 13 Euro. Über den Wiener Opernball, da ist schon viel gelästert und geschrieben worden. Und trotzdem schaut jedes Jahr Anfang Februar wieder ein Millionenpublikum zu, wenn sich reich und schön im Walzertakt wiegt. Für Satiriker ein gefundenes Fressen, also auch für die österreichische Humoristin Stefanie Sargnagel. Vor 2 Jahren hat sie sich in Abendrobe geworfen. Und was sie beim Opernball erlebt und beobachtet hat, für das Wiener Rabenhoftheater in einen Text gegossen. Der ist jetzt auch als Buch erschienen. Und sie hat ihn selbst als Hörbuch eingelesen. Eine Empfehlung von Georg Gruber.
Woher weiß man, wer ist? Was deutet am stärksten darauf hin, dass wer ist? Das Kleid, der Schmuck, die Schuhe, der Gang, die Haltung, die sichtbaren Eingriffe im Gesicht, die Zurückhaltung in der Wahl des Outfits oder im Gegenteil das Auffahren elaborierterster Couturier-Schöpfungen. Sind dicke Lippen ein Zeichen von Status oder stellen sie Vulgarität aus? Wer ist neureich, wer voll Altengeld und wer nur neugieriger Kleinbürger auf Promi-Jagd?
Sehen und gesehen werden, das spielt beim Opernball eine wichtige Rolle. Alle, die hier sind, wollen dazugehören. Bis auf Stefanie Sargnagel, die sich mit 2 Freunden, die sie nur die Kellnerin und den Museumswärter nennt, als Beobachterin unter die edlen, reichen, prominenten Stars und Sternchen gemischt hat. Doch wie erkennt man, wer wirklich wer ist?
Es sind die Hälse, rufe ich zur Kellnerin. Diese langen, langen Hälse. Seht ihr sie? Der lange Hals ist ein Zuchterfolg der höheren Gesellschaft. Je dünner und länger der Hals, desto älter die Familie. Der Hals symbolisiert das weit in die Vergangenheit reichende Vermögen, denn man vermählt sich traditionell mit anderen Langhalsigen, um Kinder mit noch längeren Hälsen zu gebären, die mit noch langhalsigeren Sprösslingen vermählt werden, woraus ein noch längerer Hals entsteht. So zieht sich der Hals über Jahrhunderte weiter in die Länge wie eine Raupe.
Der Opernball als Stell-dich-ein der Privilegierten, wo Status oft vererbt und selten erarbeitet wird. Es macht Spaß, Stefanie Sargnagel zuzuhören, wie sie das eitle Treiben analysiert und immer tiefer darin eintaucht mit ihrer scharfen Beobachtungsgabe und dem ihr eigenen herben Witz. Die Stimme schön derb mit österreichischem Charme und Schmäh. Der Ablauf des Abends folgt strengen Regeln. Ein gesellschaftlicher Höhepunkt, der Einzug der Debütantinnen, der Tanz der Jugend vor den Augen der Eltern.
Die meisten dieser Jugendlichen sind extrem behütet aufgewachsen. Die Schlimmen unter ihnen koksen dafür umso mehr, seitdem sie in der Kanzlei von Papa die geheime Lade entdeckt haben. Während sie tanzen, rinnen in den Logen die Tränen der Eltern. Sie sind gerührt und betrauern das sinnlose Leben ihrer Kinder, das von keinerlei Hürden herausgefordert wird. Ein von Wohlstand getragenes Vegetieren ohne eigene Errungenschaften und Risiken, ein ödes Getragenwerden in den Tod.
Doch der eigentliche Mittelpunkt des Balls ist der inzwischen verstorbene Baulöwe Richard Lugner, der immer alle Blicke auf sich zieht.
Die feine Gesellschaft ist machtlos gegenüber diesem Spektakel, wehrlos gegen sein Charisma, dem sich die Kameras mit größerer Begeisterung widmen als den schönsten Arien der berühmtesten Opernstars. Lugner ist mächtig, denn er ist zu allem bereit und unmöglich zu kränken. Ihm ist alles scheißegal. Seine Befreitheit macht ihn unantastbar.
Im Verlauf des Abends werden alle immer betrunkener und berauschter, auch Stefanie Sargnagel. Der Ball entwickelt sich immer mehr zu einem absurden Horror- und Splatter-Spektakel.
Das war zu viel. Swarovski zieht einen funkelnden Kristallschwan aus ihrer Tasche, springt nach vorn und rammt den Katrin in die Stirn. Er bleibt mit dem Schnabel hängen. Katrin sieht jetzt alles wie durch ein Kaleidoskop. 100 fragmentierte Tanzpaare. Und während eine Fontäne aus ihrem Kopf schießt, schießt sie ziellos um sich. Heino beginnt zu singen. Wiener Blut, Wiener Blut.
Opernball zu Besuch bei der Haute Volée ist eine schön schräge und lustvoll überzeichnete Satire, dabei immer auch ein Spiegelbild der österreichischen Gesellschaft. Bitterböse und sehr unterhaltsam. Nur schade, dass das Hörbuch schon nach rund 1,5 Stunden vorbei ist.
Stefanie Sargnagels Ausflug auf den Opernball jetzt als Hörbuch von der Autorin selbst gelesen und erschienen im Argon Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ja, guten Tag. Also mein Name ist Michael Wildenhain. Ich bin Schriftsteller und lebe in Berlin und komme auch aus Berlin und zwar aus West-Berlin. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Büchern in meinem Leben, die mich schwer beeindruckt haben, vor allem am Anfang. Aber ich möchte eines auswählen, das sozusagen etwas jüngeren Datums ist. Und zwar von Ulrike Edschmidt im Surkamp Verlag erschienen, Das Verschwinden des Philipp S. Wer sich auskennt, weiß, dass mit Philipp S. Philipp Sauber gemeint ist. Jemand, der in die linksradikale Szene verstrickt war und in den früheren 70ern erschossen wurde. Etwas bei so einer Kontrolle auf einem Parkplatz in der Nähe von Köln. Dieses Buch hat mich insofern ist mir sehr nachgegangen und hat mich schwer beeindruckt. Nicht nur, weil sozusagen die 70er Jahre auch ein Gegenstand meines Schreibens sind und vor allem jetzt in jüngster oder nächster Gegenwart werden, sondern weil dieses Buch sehr geschickt, ein schmales Buch in einer klaren Sprache, wie immer bei Ulrike Edschmidt, in einer sehr, ja man kann fast sagen, genialen Weise zweierlei leistet. Und zwar ist es ein Requiem, eine Klage in meiner Wahrnehmung. Aber, und das ist das Großartige, nicht nur in Bezug auf diesen Philipp S., der die Liebe des Lebens der Erzählerin gewesen zu sein scheint, sondern insbesondere auch als Abgesang auf eine Zeit, nämlich eben diese 70er Jahre, vor allem die frühen 70er Jahre, in der sozusagen manchen Leuten alles möglich schien und am Ende waren ziemlich viele von denen tot.
Michael Wildenhain war das über ein Buch seines Lebens und zwar von Ulrike Edschmidt, Das Verschwinden des Philipp S. erschienen bei Surkamp als Taschenbuch. Und Michael Wildenhain war in der vergangenen Woche bei uns zu Gast mit seinem eigenen neuen Roman, der heißt Das Ende von Lied, und das ganze Gespräch mit ihm, das finden Sie in unserer Deutschlandfunk-Audiothek.